Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Heute sitzen wir wieder zusammen bei frühlingshaftem Wetter. Das ist dann umso schöner. Hallo Matthias.
Moin Heiko.
Ja, es ist ein großes Geschenk Gottes, dass er uns begegnet. Heute war schon ein Vogelkonzert in der Frühe, hab das sehr genießen dürfen. Und jetzt genieße ich auch mit dir gemeinsam den Text. Wir sind ja immer noch in den Seligpreisungen. Wir wollen die Bergpredigt gemeinsam meistern. Und da auch mit der Gemeinschaft zusammen einige Dinge entdecken. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Heute geht es erstmal um die Verse ab 5, also Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, ab Vers 5. Wir werden es gleich lesen. Vorab aber gibt es noch ein paar kleine Informationen. Und zwar aus gegebenem Anlass. Wir haben ja eine Jahresgemeindestunde gehabt vor nicht langer Zeit. Das war auch echt wunderbar, weil wir das erste Mal so eine große Hybridveranstaltung gewagt haben. Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten gewesen, hat aber wunderbar geklappt. Viele Leute haben mitgemacht, auch über digitalem Wege. Da bin ich sehr dankbar. Eines steht noch aus, ein Wahlzettel mit ganz vielen Punkten, die anzukreuzen sind. Und da bin ich froh, dass wir diese Entscheidung als Gemeindeleitung nicht alleine treffen müssen, sondern dass das Entscheidungen sind, die wir als Gesamtgemeinde treffen dürfen. Und jede Stimme ist wichtig, jede Stimme zählt. Und bald ist ja auch Abgabetermin abgelaufen.
Richtig. Ja, der letzte Abgabetermin ist ja Freitag 12 Uhr mittags. Und ja, da müsste man eigentlich heute wirklich diesen Wahlzettel zur Post bringen. Ihr habt ja dann auch schon den, wie sagt man, ja, schon den beschrifteten Kuvert auch in dem großen Kuvert drin gefunden. Ihr müsstet eigentlich nur den Wahlzettel ausfüllen, da reintun und frankieren, im Postkasten bringen oder zur Post. Ja, und bitte heute den Wahlzettel abgeben, weil morgen ist es höchst unwahrscheinlich oder sagen wir mal, es ist so eine Glücksgeschichte, ob es dann bis Freitag 12 Uhr ankommt. Und heute ist es noch sehr wahrscheinlich, dass das klappt. Und ja, wir wünschen uns wirklich von Herzen, dass diese großen Entscheidungen, die da zur Wahl stehen, von einer Vielzahl der Gemeindemitglieder getragen wird, also von einer sehr, sehr großen Mehrheit. Und ja, nicht, dass es jetzt so ist, dass wegen Corona-Zeiten nur wenige sich beteiligen an diesen Entscheidungen. Die Gemeindeleitung hat da sehr viel Herzblut reingesteckt, das versucht so transparent wie möglich zu machen, damit man das eben auch per Briefwahl gut entscheiden kann. Und ich wünsche euch da Gottes Segen bei der Wahl.
Ja, deshalb muten wir euch das zu, dass ihr diesen kleinen Mehraufwand auf euch nehmt. Das sind wichtige und gute Entscheidungen. Und ich vertraue darauf, dass wir auch als Gesamtgemeinde durch den Heiligen Geist da die richtigen Dinge beschließen werden. Ich bin auch ganz gewiss, dass Gott uns auch weiterführen wird in die nächsten Phasen, egal wie es aussehen mag. Gestern hatten wir nochmal eine Tagung der Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin. Und ich habe gerade auch gehört, dass heute nochmal spontan ein Treffen stattfinden wird. Bin ich auch gespannt, was es dann wieder gibt für Veränderungen, für Regelungen. Es ist gerade nicht sehr einfach. Ich weiß auch, dass viele Gemeindegeschwister gerade darunter leiden, hatte einige Gespräche, gerade in den vergangenen Tagen, weil ja wieder beschlossen worden ist, dass über Ostern auch einiges ja verschärft wird. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Gelassenheit durch den Herrn. Der ist bei euch und der wird, egal wie es sein wird, er wird an unserer Seite sein. Wir haben ja auch eine Beisetzung. Wir haben den Termin mal am Rande genannt. Jetzt steht er auch fest, der ist am kommenden Montag auf dem Hegerfriedhof. Und ich glaube, Familie Stille würde sich freuen. Ich hatte schon erste Infos auch durch den Bestatter erhalten, dass es doch möglich sein wird, dass ungefähr 50 Personen anwesend sein dürfen. Von der Familie Stille werden nur ein paar Leute da sein. Und ich glaube, das wäre wunderbar auch trostspendend und ein gutes Zeichen und Zeugnis, wenn doch etliche aus der Gemeinde noch an der Trauerfeier teilnehmen würden. Hegerfriedhof um 12.30 Uhr am kommenden Montag. Vielen Dank euch. Und jetzt wollen wir einsteigen mit einem Gebet.
Ja, Jesus, ich möchte danken für den wunderschönen neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir die Sonne strahlen haben. Danke, dass wir frühlingshafte Temperaturen haben. Danke, dass du jetzt auch in dieser herausfordernden Corona-Krise bei uns bist und auch bei den Verschärfungen, Herr, uns doch ganz viel Kraft und Ausdauer geben wirst. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir da auf deine Führung vertrauen dürfen, im Leben, im Alltag, jetzt aber auch bei der Auslegung von Matthäus 5. Ich möchte wirklich bitten, dass du ja durch Heiko und mich sprichst, dass du wirklich mächtig wirkst durch und mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir wollen viel von dir lernen und wir danken dir, dass du so treu bist und dein Wort uns von Herzen gerne auslegst. Amen.
Amen. Matthäus Kapitel 5, Abvers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Erstmal ja. Soweit.
Danke, Heiko. Das war jetzt Matthäus 5, die Verse 5 bis 9. Genau, wir sind immer noch mitten in den Seligpreisungen. Und wir hatten letztes Mal damit schon begonnen. Und jetzt können wir uns gleich auf Vers 5 stürzen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Ja, Heiko, mit Sanftmütigkeit, was verbindest du da? Also ich finde es eine ganz, ganz spannende Eigenschaft.
Ja, absolut. Und es ist auch die Frage, ob wirklich eine Eigenschaft damit gemeint ist. Sanftmut, so wie Luther das übersetzt und wie es auch in anderen Übersetzungen ist, ist ja tatsächlich, so wie du sagst, eher vielleicht ein Wesensmerkmal, eine Eigenschaft eines Menschen. Manche haben es nicht. Und wenn man diese Seligpreisung ausspricht, dann sind gerade diejenigen, die dort eine Baustelle bei sich wahrnehmen, diejenigen, die dann mal tief durchatmen und vielleicht auch ein bisschen seufzen, ein bisschen traurig sind über sich selber und sich wünschen, sie wären vielleicht weniger temperamentvoll, um es so zu sagen. Jesus selber sagt auch an einer anderen Stelle, dass wir von ihm lernen sollen, denn er ist von Herzen demütig. Und er verbindet nicht nur das eine Wort, den einen Begriff als Grund damit, dass wir von ihm lernen sollen, sondern auch die Sanftmut. Er ist demütig und sanftmütig. Und das ist etwas, was er ja vormacht, was er vorlebt und von dem er sich erhofft, dass wir ihn da nachahmen. Und das ist das, was er von sich auch besonders ins Licht stellt, wenn es darum geht, dass wir von ihm lernen sollen. Also scheint es ja was ganz Zentrales zu sein.
Ja, ich denke, Leute, die sanftmütig sind und demütig, die kommen mit schwierigen Situationen oft viel besser zurecht. Ja, sie sind sanftmütig, das heißt, sie können gut angepasst reagieren, auf eine positive Weise. Sie nehmen sich selbst nicht so wichtig, stehen sich selbst dann als Person nicht selbst im Weg und sind dann oft auch, das steht hier nicht, aber oft auch noch langmütig. Das sind so diese drei Formen, irgendwie mutig zu sein, langmütig, also geduldig, ja. Warten, haben einen langen Atem, sehen das Ziel in weiter Ferne und wissen, es kommt noch das richtige Timing. Und sie müssen es irgendwie nicht selbst mit aller Kraft und Macht irgendwie herbeiführen. Wie wir das mal im Deutsch so sagen, so übers Knie brechen. Und ich glaube, wenn wir uns hier nochmal vergegenwärtigen, in welcher Zeit hier Jesus diese Seligpreisung ausgesprochen hat, dann war das zu dieser Zeit, da die Juden so in dieser Hocherwartungsform waren. Sie waren so voller Erwartung, dass doch jetzt bald der Messias kommt und dass sie jetzt bald ja von ihren Herren, den Römern, befreit werden. Und das haben sie oft, glaube ich, auch so in militärisch-politischer Hinsicht gedacht. Aber das würde gar keinen Sanftmütigen so charakterisieren. Ein Sanftmütiger vertraut gar nicht so auf seine Macht und Stärke, wie ich schon gesagt habe, sondern wer demütig ist, weiß er, da steht Gott noch so viel höher drüber und er wird alles wunderbar führen und wartet dann auch, bis Gott sein Reich aufbaut, ne? In Demut, in Langmut, ohne dann selbst irgendwie mit Macht und Stärke, ja, wie soll man sagen, zu meines selbst bewerkstelligen zu können.
Ja, ich glaube auch, dass wir das nochmal in Vers 9 sicherlich aufnehmen werden, auch die Gesamtsituation, in die Jesus hier für seine Zeitgenossen hineinspricht. Bei Sanftmut, da ist auch mir der Psalm 37 nochmal aufgefallen. Da ist auch ganz bekannt, weil Paul Gerhardt hat das auch mal vertont. Und Vers 5, also Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und dann Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und dann geht es immer wieder darum, dass diejenigen, die sich an Gott orientieren und ihr Glück bei ihm suchen und sich auf ihn verlassen, also Gott vertrauen, ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, in Bedrängnis und in sehr engen Situationen nicht so zu reagieren, wie man es vielleicht von Natur aus machen würde. In einer verschärften Art, vielleicht in einem Zurückbeißen oder in einem Revanchegedanken oder auch in einer Art, sich zu wehren, die genau auf dem Niveau ist, wie man es empfangen hat. Sondern hier wird gesagt, diejenigen, die auf Gott vertrauen, die haben dann auch diesen Ort des Friedens. Ja? Die Seele, die wird still bei Gott, trotz der Stürme, die außen sind. Und das verstehe ich auch mit dieser Sanftmut. Das ist nicht unbedingt etwas, das ist dem einen gegeben und dem anderen nicht. Und man muss halt damit auskommen, was man hat. Sondern es ist auch etwas, was wir dadurch bekommen, dass wir auf Gott schauen und ihm vertrauen.
Ja, finde ich sehr gut, dass du das nochmal klar rausstellst. Dieses Vertrauen ist da ganz wichtig. Dann kann man auch erst sanftmütig sein, weil man sonst überhaupt keinen Ausblick hat. Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden.
Auch total interessant. Also ich habe, das wissen ja viele nicht, wann wir das aufnehmen. Wir nehmen das immer so am Vormittag auf, kurz vor der Mittagszeit. Und ich verspüre jetzt auch schon langsam den kommenden Hunger. Hunger ist etwas, was sich einstellt, weil das Leben es bedarf. Ja, es ist nicht etwas, was worauf man verzichten kann, sondern man wird aufmerksam gemacht auf ein Bedürfnis, das dringend gestillt werden muss. Und deshalb finde ich das auch ganz toll, wie das hier ausgedrückt ist und wie Jesus uns das nahe bringt.
Ja, und das ist interessant, ne? Also er sagt das zu seinen Anhängern hier, diese Seligpreisungen. Und er hat eigentlich auch immer wieder die Pharisäer so als Kontrapart, die ihm immer wieder widersprechen, ihn versuchen. Und bei den Pharisäern, wenn sie so auf sich selber schauen, ja, dann sehen sie eigentlich eine Person, so meinen sie zumindest, die sehr gerecht ist, die Gott gefällt. Und das Wort Selbstgerechtigkeit wird da ganz groß. Und die hungern und dürsten eben nicht nach dieser Gerechtigkeit, denn sie meinen, sie haben sie schon erlangt oder sie verkörpern sie schon. Und ich glaube, dass die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die haben tiefer verstanden, dass sie eben nicht derart gerecht sind, nicht göttlich gerecht sind, dass es ihnen da fehlt. Und sie sehnen das herbei, dass Gott wirkt, dass Gott sein Reich aufbaut, dass sie diese Gerechtigkeit, diese göttliche Gerechtigkeit erleben dürfen. Und ja, und dann auch im Persönlichen, ja, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben, dass sie als, ja, Begnadete, als neue Kreaturen in dieser Gerechtigkeit Jesu leben dürfen, weil sie merken so, ja, so dieses Egoismus, dieses, ich versuche vielleicht was vor Augen besonders fromm und gerecht zu machen, was aber alle nur täuscht und nicht der Realität entspricht, das erfüllt nicht. Und da ist irgendwie was, da ist Gott, der kann diese Gerechtigkeit schenken und ich denke, der hat uns auch den Hunger und Durst danach geschenkt.
Das ist ganz zentral, was du sagst. Wenn man Gerechtigkeit jetzt mal vom biblischen Kontext loslöst, ist es ja schon eine herausragende Eigenschaft. Ich habe das schon oft gehört, dass jemand gesagt hat, oh, da war streng, aber gerecht. Ja, streng, aber gerecht. Und das wiegt ganz viel auf. Das wiegt auch manchmal so eine empfundene Härte auf. Man weiß, wo man dran ist bei einer Person. Und das wird ihr zum, im positivsten Sinne zugerechnet. Hier geht es, wenn es biblisch ist, der biblische Kontext von Gerechtigkeit geht tatsächlich nochmal einen Schritt weiter. Da geht es auch nicht nur um eine eigene Gerechtigkeit oder ein Bewusstsein, ein empfundenes, ein Gerechtigkeitssinn, könnte man sagen, sondern es geht um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da fällt mir das auch ein mit dem Römerbrief. Da heißt es im Römer 1, Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war ja der Anfang der Reformation. Ja. Dieser Vers hat alles ins Wanken gebracht und aufgewühlt und viele Dinge, die bis dahin falsch gelaufen sind, wurden dadurch entlarvt, durch diesen Vers. Und dadurch, dass der Reformator Martin Luther auf diesen gestoßen ist und sich gefragt hat, wie kann ich denn vor Gott gerecht sein? Er hat gemerkt, ich schaffe es gar nicht. Der hat sich ja wirklich bemüht.
Und der war ehrlich zu sich selbst, das muss man sagen. Also er hat sich nichts vorgemacht.
Ja, und diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass er der Sache nachgegangen ist und gemerkt hat, es kann nur eine Gerechtigkeit vor Gott gelten, nämlich eine, die er selber machen muss und schenken muss. Und davon spricht das Neue Testament.
Ja, ja.
Und das meint Jesus, denke ich, hier auch. Ja. Und das ist eine Verheißung dafür, dass wenn wir wirklich auch in dieser Selbstehrlichkeit uns betrachten und diesen Hunger haben, nicht sagen, ach, das ist mir billig, die Gerechtigkeit, sondern zu sagen, das ist mir teuer, das ist mir was wert, das ist mir kostbar, dass ich vor Gott gerecht sein darf, dann werden wir feststellen, dass Gott unsere Gebete erhört hat durch Jesus.
Ja, und ich denke, was auch ein gutes Indiz ist, dass wir leider nicht danach hungern und dürsten, ist, wenn wir so lau werden und sagen, es passt schon. Wir haben unser Übergabegebet vor ein paar Jahren gebetet, wir sind irgendwie errettet und jetzt machen wir irgendwie so weiter, ja. Dann leben wir nicht wie eine neue Kreatur. Dann ist überhaupt die Frage, ob wir eine neue Kreatur sind oder ob wir da nur ja, den Worten nach was bekannt oder gesagt haben, aber nicht mit unserem Leben. Und ja, ich denke, das ist so eine Sache. Da müssen wir sehen, dass diese Gerechtigkeit, die vor Gott was gilt, wahrhaftiger Glaube ist und tatsächlich auch gelebt werden muss, wenn sie dann ernsthaft gemeint ist. Ja, und dann drückt sich das aus nach, ich wünsche mir mehr von Gott. Ich wünsche mir wirklich noch mehr in seine Nachfolge zu kommen. Ich wünsche mir noch eine größere Liebe für Gott und meine Mitmenschen. Ich will ihnen noch mehr dienen. Ich will noch ein größerer Segen sein. Nicht, weil ich so toll und gut herauskommen möchte, weil ich Gott ehren und groß machen möchte. Ich möchte ihn verehren. Und genau, so eine Genügsamkeit an der Stelle ist nicht gut, ist ein schlechtes Indiz.
Finde ich ziemlich präzise von dir auch ausgedrückt. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich will das auch nochmal unterstreichen. Du hast auch eine Lauheit als Folge erwähnt, wenn man das nicht mehr im Blick hat. Und das ist etwas, wovor ich immensen Respekt habe, um nicht zu sagen, da habe ich auch Angst davor, dass mir sowas passiert. Und ich merke auch, wie der Psalmist sich immer wieder danach ausstreckt, Gott zu begegnen, damit er ihn reinigt, damit er ihm auch die Dinge benennt, die der Änderung bedürfen. Und das ist, glaube ich, für uns auch ganz wichtig. Das nehme ich für mich persönlich auch in Anspruch. Ich will gar nicht lau werden. Ich weiß, dass ganz viele Leute, wenn man da so von Lauheit spricht oder davon, das mal wirklich benennt, da ist jemand, der ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen, er hat sich bekehrt, er hat wirklich die Herrlichkeit Gottes ein bisschen schmecken können. Und dann lockt ihn wieder die Welt mit all ihren Lüsten und dann geht man den Dingen nach und man relativiert dann plötzlich wieder Gottes Wort und sagt, das ist nicht so schlimm und wir haben alle unsere Fehler und Gott hat da Nachsehen, er ist ja barmherzig und er ist ja gütig. Und dass hier diese Gerechtigkeit Gottes total untergeht. Und dabei spricht das Neue Testament, ja, Jesus spricht immer wieder von dieser wunderbaren Eigenschaft Gottesgerecht. Da müssen wir doch erkennen, oh Gott ist nicht ungerecht. Das wäre ja quasi das Gegenteil. Also ist Gott gerecht und das dürfen wir nicht gering schätzen. Aber was folgt daraus? Daraus folgt einfach, dass er die Dinge nicht einfach übersieht, die ich tue, sondern sie schmerzen ihn. Sie machen was aus. Und dann merke ich, ja, sie sollen mir auch was ausmachen. Ich will es nicht verpassen, ein Leben zu führen, dass er noch in dieser Gerechtigkeit sein darf, dass im Licht sein darf. Statt Dinge zu verheimlichen vor Gott, tut es so gut, sie zu offenbaren, sie mit ihm durchzusprechen, sie der Vergebung anheimzusetzen und dann auch Veränderungen zu erleben.
Und manchmal muss man auch seine Seele selbst dazu auffordern, Gott zu danken, Gott zu lobpreisen. Machen die Psalmisten auch, dass sie sich selber auffordern. Das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Herz da ein bisschen träge geworden ist und die merken es kognitiv oder andersherum, aber sie merken irgendwie, folge ich Gott nicht so nach, wie ich es möchte. Und ich muss mich selbst auffordern, Gott jetzt nachzufolgen. Ich muss diese Entscheidung wieder neu treffen, jeden Tag wieder neu treffen. Ja, und ich glaube, da sind wir auch in der Herausforderung, das jeden Tag neu zu tun. Also das ist nicht einmal und für immer getan. Es ist jeden Tag eine neue Entscheidung und ich denke, jeder Tag ist eine Chance, Gott zu ehren und als solche sollten wir diesen Tag auch wahrnehmen.
Das stimmt auch, was du sagst, ist ja absolut hier biblisch. In diesem Vers wird ja auch ausgedrückt, wer danach hungert und dürstet. Jetzt kann man fragen, wie oft hast du Hunger und Durst? Jetzt mal rein körperlich betrachtet.
Stimmt, ja.
Ja, das ist nicht einmal vor ein paar Jahren gewesen, dann habe ich mich satt gegessen, sondern das ist etwas, was täglich geschieht. Das ist eine tägliche Begegnung, die hier Jesus anspricht.
Ja, dann Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ja, also da kommt mir so auch das Wort von Jesus, so nach welchem Maß ihr andere misst, werdet ihr auch gemessen werden. So, wenn ihr sehr barmherzig mit Leuten umgeht, nachsichtig seid, dann wird auch euer Vater im Himmel barmherzig und nachsichtig mit euch sein. Wenn ihr aber sehr hart zu Leuten seid, ne, dann werdet ihr auch in demselben maßgemessen, auch in dieser Härte. Also das schwingt bei mir auch immer mit, bei diesem Wort. Und Barmherzigkeit, das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, weil man ist innerlich bewegt. Man hat Schmerzen manchmal mit der Situation des anderen. Man kann sich in eine Person hineinversetzen. Und man bleibt nicht so in dieser Ich-Perspektive und schaut nur für sich und seinen Vorteil und seinen Gewinn, sondern wenn man barmherzig ist, dann gibt man auch was, was einem vielleicht lieb und teuer ist. Und gibt es her, ob das zum Beispiel der barmherzige Samariter ist, der den Verwundeten auf seinen Esel packt und ja, ihn zu dieser Gaststätte bringt und ihn da versorgen lässt und dafür Geld bezahlt. Und er nimmt Zeit und Geld und alles auf sich, damit dieser wieder ja, geheilt wird und das nur aufgrund dessen, weil er angerührt wurde, weil er barmherzig war, ja, barmherzige Samariter. Und ich denke, das ist eine wundervolle Eigenschaft.
Ja, das ist auch etwas, was in der Bergpredigt dann später nochmal von uns auch sicherlich betrachtet werden wird. Du hast das Maß angesprochen, mit dem wir andere messen, mit dem werden wir wieder gemessen werden. Und auch alles, was wir wollen, dass uns die Leute tun sollen, das sollen wir ihnen auch tun. Jesus sagt ja, das ist die Zusammenfassung eigentlich vom Gesetz und den Propheten. Und deshalb, jeder Mensch wünscht sich das, auch Barmherzigkeit, gerade in notvollen Situationen, Barmherzigkeit, nicht eine Verurteilung zu erleben. Und dann sind wir manchmal auch in der Situation, wo wir das anderen auch zuteilhaben lassen dürfen. Sie das spüren zu dürfen, eine Barmherzigkeit, also dass wir es uns zu Herzen gehen lassen, dass sie uns nicht egal sind, dass wir jetzt nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes über manche Menschen befinden, sondern dass wir sie auch Liebe spüren lassen. Aber wie gesagt, nicht gegen das Recht Gottes. Ne? Also ja. Manche verwechseln das ja auch. Die sagen ja, Barmherzigkeit bedeutet es, alles durchgehen zu lassen, nichts mehr zu benennen. Wenn da irgendwo Schuld ist oder Sünde, dann einfach wegzugucken, weil wir sind ja alle nicht perfekt. Ich finde, das ist eine große Unbarmherzigkeit, weil wir jemanden die Chance nehmen, selber darauf aufmerksam zu werden, dass dort Veränderungen da ist. Und ich habe die Hoffnung für Menschen, dass Gott sie verändern kann. Es ist eine wunderbare Hoffnung und ich glaube, Barmherzigkeit ist dann an dem Punkt auch, dass man den unteren Weg geht und eine Möglichkeit sucht, darüber ins Gespräch zu kommen.
Ja, das ist schön, dass du das ansprichst. Ich hatte das auch gerade voll auf dem Herzen zu sagen. Und ja, das ist ein großes Missverständnis, was ich finde auch gerade im freikirchlichen Raum sehr verbreitet ist. Ich bin barmherzig, wir schauen da nicht so genau hin, wir schauen drüber hinweg oder ja, vielleicht kehren wir es sogar noch unter den Teppich, ne? Ich denke, klar zu sein und mit Liebe Gott und seinem Wort nachzufolgen und trotzdem barmherzig zu sein, ja, zu sagen, ich nimm mir die Zeit, ich versuche dir in deiner Not zu helfen, ich versuche auch zu erklären, vielleicht auf eine gewinnende Art und Weise, warum der Weg nicht gut ist und ich zeige dir, was ich durch Gottes Wort erkennen durfte, was auch für mich ein besserer Weg war und nimm mir die Zeit und ne, tröste und ermutige, auch den neuen Weg mit Gott einzuschlagen. Ich denke, das ist wahre Barmherzigkeit. Das andere ist sehr oberflächlich und nur im ersten Moment wirkt das wie Barmherzigkeit. Ist vielleicht am Ende fast mehr Gleichgültigkeit als Barmherzigkeit, wenn man sagt, es ist mir nicht so wichtig, wie die Person weitergeht. Wie du schon gesagt hast, also Barmherzigkeit drückt sich auch daraus aus, dass wir Gottes Weg weitergeben.
Ja. Ja, es geht auch ganz toll weiter. Jetzt geht es nämlich um diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.
Ja, also ich finde das ja eigentlich das Schönste, ne? Es gibt ja dieses, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Und da, ich weiß gar nicht, ob das im Lied so eine Strophe ist, aber dich schauen, Herr, das füge ich immer noch in einen der späteren Strophen hinzu, weil das für mich so das Allerschönste ist. Wenn ich so denke, die wundervollsten Erlebnisse, meistens ist nur eins, das ein Mensch so auf Erden hat, ist, Gott schauen zu dürfen. Es gab ein paar wenige Menschen, die in der Bibel das so ganz, ganz nah erlebt haben, auf eine nicht nur faszinierende, sondern eine sehr gewaltige, mächtige Art und Weise, die durften Gott schauen. Und Mose durfte Gott schauen und sein Gesicht hat gestrahlt, es war erleuchtet, er hat es sogar abgedeckt mit einer Decke, weil das die Israeliten erschrocken hat, ja, weil er so geleuchtet hat, die waren damit überfordert. Und ich denke, das ist das Schönste, was eine menschliche Kreatur erleben kann, einmal ja den Schöpfer sehen. Den Schöpfer sehen, das können wir in unserem Fleisch normalerweise nicht von Angesicht zu Angesicht, aber dieser Tag wird kommen, wenn wir in Jesu Gerechtigkeit vor Gottes weißen Thron stehen und ja, Gott schauen dürfen. Und ich glaube, das ist das Schönste überhaupt. Also das kann man nicht mehr toppen.
Mir fällt da auch ein Psalm ein, Psalm 24, und der drückt das auch so ganz ähnlich aus. Wer darf, also Psalm 24, jetzt bin ich Vers 3, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? So eine Frage, die der Psalmist ausspricht, und dann beantwortet er die. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Also das finde ich ganz toll. Also da ist schon alttestamentlich eine Verheißung mit verbunden, die Jesus hier nochmal in Kraft setzt und ausspricht und daran erinnert. Und das ist etwas, was uns auch gut ansteht, alles in die Wege zu leiten, um unser Herz zu bewahren, dass es da auch nicht verfärbt wird, dass da nicht etwas hineinkommt, was man vielleicht vorher gering schätzt und dann doch wie ein Sauerteig aufgeht und das ganze Herz verändert. Also danach gucken, was lasse ich in mein Herz, was darf mein Herz prägen? Und bei Kindern im Kindergottesdienst ist es ja auch manchmal so dieses Motiv, wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Mhm. Ja, wer ist da im Zentrum meines Herzens? Und wenn das Jesus ist, dann merkt man auch, dass es dann gute Auswirkungen hat auf dieses Herz. Es wird gereinigt. Es ist halt von Natur aus nicht unbedingt rein. Die Bibel sagte auch, ne, die Gedanken, die aus dem Herzen kommen, die sind auch unrein, die sind nicht gut. Von Jugend an heißt es, aber wenn Jesus dort ist, dann ist er derjenige, der reinigt, der aufräumt, der es wieder wohnlich macht im Herzen und er sagt, hier möchte ich mit dir sein.
Ich glaube, du hast sehr viele sehr wichtige Punkte angesprochen, unter anderem eben, dass wir immer wieder auch stürzen und fallen und uns Dinge passieren, die nicht gut sind, ja, die eine Verfehlung, ja, eine Sünde darstellen. Aber ich glaube, die reinen Herzen sind, denen darf das auch mal passieren, solange sie nicht Freundschaft mit der Sünde schließen, solange sie nicht, ja, eine gewisse Ignoranz gegenüber Sünde aufbauen, sondern sagen, immer wenn mir was passiert, immer wenn ich falle und stürze, ich laufe jedes Mal zu Jesus, weil er ist meine Gerechtigkeit. Ich bitte jeden Tag um Vergebung, um Entschuldigung und bitte, dass Jesus mein Herz reinigt, ja, und wieder weiß wie Schnee macht. Und ich denke, dieses Bewusstsein, dass wir bei Jesus Gerechtigkeit finden und dass er unsere Gerechtigkeit ist, weil er am Kreuz von Golgatha, ja, stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist und uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben, ja, vermacht hat. Ja, das ist das, worauf wir uns stützen dürfen.
Ja, und nun kommen wir zu Vers 9. Und du hast schon einiges einleitend dazu gesagt, was hier zutrifft, sowohl bei den Sanftmütigen als auch bei den Friedfertigen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Bei mir steht Friedensstifter.
Ja, ist auch besser übersetzt, wenn man in den hebräischen Text hineinguckt, ist das genau das.
Ja, friedfertig, da denkt man manchmal eine Person, die für sich so friedfertig ist, also sagen wir mal den Konflikt und die Konfrontation scheut. Friedensstifter, da verstehe ich noch mehr drunter, die geht auch zu einer Situation hin, zu Personen, die im Konflikt stehen, die vielleicht wirklich im Kampf, im Krieg zueinander sind und versucht Frieden zu stiften, ja, also versucht Brücken zu bauen und ja, Frieden, also im Hebräischen heißt ja Shalom, das ist dieser himmlische Frieden, der alles Mögliche umfasst, also eigentlich alle Lebensbereiche, kann man sagen, Wohlbefinden beinhaltet. Unser Wort Frieden ist da ein bisschen enger gefasst, aber ich denke, das ist, dass wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir irgendwie einen inneren Frieden mit Gott haben, weil wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir stehen nicht im Konflikt oder im Kampf mit oder gegen ihn, sondern Jesus ist unser König, er ist unser Vater, also Jesus der Sohn, aber ja, Gott ist unser Vater und wir wollen ihm nachfolgen von ganzem Herzen, dann, ja, dann ist er unser bester Freund und wir stehen nicht im Konflikt mit ihm, sondern klar, wir haben manchmal Herausforderungen, die können wir an seiner Seite bestehen und wir stehen im Frieden zu ihm. Diese großen Fragen des Lebens sind geklärt. Warum lebe ich? Was ist der Sinn und Zweck meines Lebens? Ja, ich darf Gott verherrlichen, ich darf Gott groß machen. Ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin kein Zufallsprodukt. Ja? Und ich glaube, dann hat man Frieden im Herzen, weil man sich auch geliebt weiß, weil man sich geführt weiß von Gott. Und dann kann man auch Frieden weitergeben, den ein Gott schon geschenkt hat. Und ja, die ja, Jesus im Herzen haben, die haben wahrhaft Frieden und sind Gottes Kinder.
Absolut. Es ist wie du auch sagst, im Hebräischen ist auch die Täter des Friedens, also die Frieden tun, ja, hier Frieden stiften, kann man übersetzen. Das ist also eine Handlung, das ist etwas, was man umsetzen kann. Bei einer Eigenschaft, friedfertig sein oder nicht sein, da kann man sagen, ja, ich bin von meinem Naturell her ein bisschen aufbrausend, ich bin temperamentvoll, so ähnlich wie bei Sanftmut, sanftmütig sein, ne? Aber das ist tatsächlich etwas, wo die Bibel uns auch sagt, im Alten Testament kommt es öfter vor, dem Frieden nachjagen. Es war, glaube ich, auch mal vor einigen Jahren sogar Jahreslosung. Ja, Und Frieden ist etwas, wovon Gott spricht, dass das einem nicht einfach in den Schoß fällt, weil die äußeren Umstände das hergeben, sondern das ist etwas, auf das man bedacht ist, das man versucht einzurichten. Wenn man sich mal vorstellt, welchen Stellenwert hat denn innerer Frieden? Allein wenn man jetzt mal das Shalom, hast du ja schon gesagt, das ist ja noch umfassender. Jetzt nehme ich nur mal ein Element heraus, nämlich den inneren Frieden. Wenn man den heute in unserer Gesellschaft mal benennt, den inneren Frieden, die Menschen befragt, was wäre dir das wert, dann wird man ganz schnell feststellen, dass die Leute merken, das ist genau das, was mir fehlt und was ich brauche und was kaum mit irgendwelchem Gold aufzuwiegen wäre. Die Menschen, die machen sich verrückt, die liegen abends im Bett und wenn dann die Stille einkehrt, wenn sie sich nicht mehr ablenken können, kommen dann die ganzen Gedanken hoch. Und wie viele Menschen brauchen dann Alkohol, wie viele Menschen müssen zu Tabletten greifen, damit sie so etwas wie einen traumlosen Schlaf erleben können, damit sie sich mit ihren Gedanken des Unfriedens nicht mehr auseinandersetzen müssen.
Betäuben sie sich dann.
Genau, und Jesus sagt uns hier, du musst dich nicht betäuben, du musst dich nicht ablenken, du musst dich nicht irgendwie vergiften, sondern du darfst diesem Frieden nachgehen, denn dieser Friede ist keine Utopie, sondern dieser Friede ist Realität und ich bin gekommen, um diesen Frieden aufzurichten. Ich bin gekommen, um diesen Frieden in dir zu verankern.
Absolut. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Versen 10 bis 12. Ich würde die mal am Stück vorlesen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse leugnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
Ja, ein ziemlich gewagtes Wort, wenn man jetzt auch guckt, was in dieser Seligpreisung, das ist die Seligpreisung, die am ausführlichsten geschildert wird. Und Jesus sagt ja in Vers 12, seid fröhlich und getrost. Ja, also um was hier Situation geht, es geht um eine Situation, wo Menschen Schlechtes gegen uns, aber auch hinter unserem Rücken über uns sagen. Das sind Situationen, muss man sich nur mal vorstellen. Es kann ein ganz schöner Tag sein, du wachst auf, es ist wunderbar, du hast Pläne und gehst raus und irgendein fremder Mensch, dem du begegnest, vielleicht durch den Straßenverkehr, gerät mit dir aneinander und beschimpft dich und sagt Dinge, die ich jetzt über dieses Medium nicht weitergeben will, aber jedem fällt vielleicht was ein, oder kränkend, ja, und da geht der Puls hoch und man denkt, man müsste da Grenzen aufweisen, man muss es da zurückgeben, zurückschießen. Alltagssituation, das hat jeder von uns mal erfahren. Noch schmerzhafter kann es sein, wenn es Menschen sind, die wir kennen oder denen wir ausgeliefert sind. Also kennen Menschen zum Beispiel, wenn sich Freunde gegen uns wenden oder Familienmitglieder uns klein machen, gegen uns reden. Oder auch Menschen, von denen wir abhängig sind, beim Arbeitsplatz oder in der Schule, Lehrer, die uns sagen, das kannst du nicht, da bist du schlecht, uns entwerten. Das sind so Augenblicke, die meisten von uns in irgendeiner Form schon mal erlebt haben. Und dann sagt Jesus in dieser Situation, seid fröhlich und getrost.
Ja, ist heftig. Also ich sage auch, na, wenn du jetzt um des Namens Gottes Willens leidest, also weil du Jesus nachfolgst, dann ist das eine sehr schwierige Situation, weil du möchtest als Nachfolger Christi seine Liebe weitergeben. Du willst den Menschen dienen. Du willst die Gerechtigkeit ehren. Und eigentlich verfolgst du natürlich wunderbar göttlichen Zielen. Und wenn man dann verfolgt wird, dann wird die Ungerechtigkeit im Kontrast viel größer. Und es ist schwer manchmal zu ertragen. Im Alltag, ja, wenn man eigentlich im Betrieb zum Beispiel nicht irgendwie was mitgehen lassen möchte, korrekt und klar sein möchte und vielleicht Arbeitskollegen haben, die einmal dazu drängen und man deshalb irgendwie außen vor ist oder sogar aus der Gruppe rausgedrängt oder verlacht oder vielleicht sogar unter Druck gesetzt wird, ist das nicht einfach, weil man eigentlich ja wirklich das will, was einem Gott aufs Herz legt, was eigentlich den Menschen auch dient und ein Segen ist. Und natürlich noch viel dramatischer ist es dann in Ländern, wo Christen auch wirklich bis aufs Schwert verfolgt werden, sprich die ja, obgleich sie so ein Segen sind für die Gesellschaft, für die Bevölkerung, die sich nicht sicher sein können, wenn sie abends ins Bett gehen, dass sie morgens wieder lebend aufwachen, weil vielleicht über ihnen das Haus auf einmal in Flammen steht oder sie überfallen oder gar ermordet werden, ja. Und ja, also das sind schon heftige Situationen. Und ja, also Jesus sagt, das wird den Anhängern Christi begegnen, ja. Wir hatten das letzte Woche schon, haben wir auch gesagt, na, also die Bibel hat nichts mit dem Wohlstandsevangelium zu tun. Hier sehen wir es auch nochmal. Nachfolger Christi erleben Verfolgung, erleben schwierige Zeiten. Und wie du sagst, wir sollen uns sogar noch darin freuen. Also ein bisschen paradox klingt das ja doch.
Ja, das, was ich ja eingangs genannt habe, das sind so Alltagssituationen, die jeder nachvollziehen kann, ob er nun Christ ist oder nicht Christ ist. Und das hier ist ja nochmal etwas, was draufkommt.
Ja.
Also es kann ja sein, dass mich jemand beschimpft im Straßenverkehr und vielleicht hat er gar nicht ganz Unrecht. Oder es gibt einen Streit mit Freunden, wo man sich auch hinterfragen kann, habe ich tatsächlich alles richtig gemacht? Man wird dann feststellen, nee, ich habe nicht immer richtig reagiert, ich habe nicht immer den richtigen Ton getroffen oder so, wie ich hätte reagieren sollen. Oder selbst wenn Leute mich beschimpfen, mir sagen, ja, du bist in der Schule, du bist zu langsam und es ärgert mich, aber vielleicht ist doch was dran oder ich bin zu ungeübt in bestimmten Bereichen. Das muss nicht immer eins zu eins der Wahrheit entsprechen, was Menschen sagen oder wie sie mir begegnen. Es muss auch nicht immer gerecht und gut sein. Aber richtig schwierig wird es ja, wenn ich mein Leben versuche, wirklich Gott wohlgefällig zu leben, wenn ich mich nach ihm ausrichte. Und das ist ja manchmal an sich schon schwierig.
Mhm.
Und dann merke ich, kommt Widerstand, einmal von Menschen, die den Glauben nicht teilen. Und es kann auch sein, dass Widerstand kommt von Menschen, die den Glauben tatsächlich teilen. Die Geschichte der Gemeinden sind voll davon, von solchen Auseinandersetzungen.
Ja.
Und das kann so schmerzhaft sein. Und ich weiß auch, dass jetzt Zuhörer dabei sind, die ich vielleicht gar nicht kenne, die aber solche Situationen auch schon in ihrer Gemeinde und in ihrer Nachfolgezeit erlebt haben. Und die dann durch diesen Schmerz auch von Gemeinde rausgetrieben worden sind und gesagt haben, das halte ich da gar nicht aus, das will ich gar nicht mehr erleben. Und hier kommt Jesus mit einem so heilsamen Wort und ich möchte es all denen zurufen und es ist schade, dass noch so wenige zuhören. Mir fallen da so viele Menschen und liebe Geschwister ein, von denen ich gehört habe, dass die jetzt nicht unbedingt hier in der Gegend, aber in ihren Gemeinden rausgetreten sind, die vielleicht ehemalige Mitarbeiter waren, vielleicht sogar in der Gemeindeleitung waren, vielleicht sogar Pastoren waren, die rausgetreten sind aufgrund von Konflikten, wo man ihnen das Leben auch schwer gemacht hat, wo man auch Gerüchte über sie verbreitet hat, Schlechtes geredet hat, nicht mit ihnen kommuniziert hat, sondern über sie. Und genau hier sagt Jesus, ja, aber sei fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.
Mhm.
Mit anderen Worten, eigentlich ist es gar nicht so unnormal für ein Leben in der Nachfolge, dass wir von allen Seiten Widerstand erleben.
Mhm. Ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass wenn man für einen gottgefälligen, für einen richtigen Kurs eintritt, dass man dann ganz starken Gegenwind bekommt in der gefallenen Welt mit Menschen, die normalerweise gottlos handeln von Natur aus, dass einem das blüht oder dass man das erwartet. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man sehr genau erkannt hat, warum man das tut. Dass man da voller Überzeugung und voll des Glaubens sagt, ich tue das für meinen Herrn Jesus. Ich weiß, das bringt mir hier viele, ja sehr viele Nachteile, aber ich mache es trotzdem bewusst und ich bespreche das auch mit Jesus. Ich sage ihm, dass ich das jetzt bewusst für ihn mache, bitte schenk mir doch bitte die Kraft, das auch durchzustehen. Ich weiß, dass jetzt Anfeindungen und Angriffe sich häufen werden, aber schenk mir doch die Gnade, diesen Weg gehen zu können. Und ich glaube, wenn man das so bewusst für Jesus tut und auch im Gespräch mit ihm sich da auch immer wieder vergewissert, ich glaube, dann kann man diesen Weg nicht nur gehen, sondern da schenkt einem der Herr Jesus auch Freude, weil er einem zeigt, ja, gut, mein Sohn, gut, meine Tochter, schön, dass du diesen Weg gehst. Ich werde dich auf diesem Weg führen. Ich werde dich segnen. Manchmal wird das auch Verlust oder manchmal wird das auch Rückschläge beinhalten, aber ich werde dich nie loslassen. Ich werde immer an deiner Seite sein und wir kommen ans Ziel zusammen.
Und sogar noch mehr. Hier, Jesus sagt ja, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Das ist ja eine Aussicht, etwas. Jesus sagt es nochmal, wir werden drauf kommen, aber Schätze im Himmel zu sammeln. Das ist etwas, was wir heute kaum noch irgendwie hören in Botschaften, wo auch viel, das wird ja auch schon begegnet seit viele Geschwister sagen, ja, ich brauche keinen Lohn, Hauptsache gerettet und alles gut. Das ist eine falsche Bescheidenheit, das ist eine falsche demütige Haltung. Die richtige Haltung ist die eines Kindes, das sich darauf freut, auf das, was es vom Vater bekommt, weil es weiß, der Vater hat das beste Geschenk, ja, der hat sich richtig Mühe gegeben und der weiß, was das Kind braucht und hat alles schon vorbereitet. Es ist voller Freude und wir dürfen auf diese Zukunft, in diese Zukunft hineingehen, auch in der Gewissheit, dass das, wovon Jesus hier spricht, von dem Lohn, diesem reichlich heißt es sogar, reichlich belohnt werden, ja, dass wir einmal so richtig mit voller Freude dastehen werden und sagen, boah, das war es wirklich wert.
Ja, genau, das war es wirklich wert. Und das, was wir dann bekommen von Jesus in der Ewigkeit im Himmel, das hat auch ewigen Wert, ja. Das verliert nie an Wert. Das ist ein Reichtum, den man dann in der Ewigkeit hat, geschenkt bekommen, von Gott überantwortet, ja. Also wenn man sagen kann, hier, selbst wenn man sich einen super Sportwagen kauft, oder der eine ganze Menge wert ist, wenn man ihn neuen kauft, aber der verliert an Wert. Rostgefahr, irgendwie gehen Teile kaputt. Nichts hier auf der Welt ist für die Ewigkeit. Alles kann gestohlen werden. Alles kann irgendwie, dann braucht man vielleicht nur irgendwelche neue Abgasvorschriften, irgendwie ein Ende finden, ja. Aber was wir von Gott im Himmel bekommen als Lohn, das ist dafür ewig. Das ist so das Bankkonto, wo man nur hinzuzahlen und draufzahlen kann, einzahlen, ja, das kann einem nicht irgendwie eine Katastrophe links und rechts um dich wieder nehmen, ja, das müssen wir mal tiefer verstehen, dass es da lohnt, Schätze anzusammeln, Reichtümer zu sammeln, aber hier auf Erden lohnt das nicht, wir gehen alle, so wie wir nackt auf die Welt gekommen ist, auch wieder nackt im Sarg, verwesen wir wieder, also wir können nichts mitnehmen von all unseren Reichtümern hier auf Erden.
Ja, und darum kann mich kein Wohlstandsevangelium der Welt in irgendeiner Weise beeindrucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wird dadurch total in den Schatten gedrängt. Und das hier ist das Gegenteil von Wohlstandsevangelium, weil nämlich der Weg zu diesem Schatz im Himmel, den Jesus uns vor Augen malt, ist ja der untere Weg. Das ist der Weg, der sagt, ich bin bereit, all die Nachteile in Kauf zu nehmen, die Welt mir bietet, wenn ich ein Leben in der Nachfolge führe. Jesus ist nicht jemand, der sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du nicht mehr zu leiden haben. Wer jetzt durch die Welt geht und die Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit umsetzen wird, der wird es immer gut haben, der wird immer ein warmes Plätzchen haben. Er sagt das Gegenteil und er sagt, es lohnt sich aber. Und das ist das, was wir auch sagen, ganz werbend. Ja, für all die Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation sind, schau auf Jesus, das lohnt sich.
Ja, und ich sag mal, die alttestamentlichen Propheten, die wurden verfolgt, die waren oft arm oder einfach, ja. Die Apostel, die 12, bis auf Johannes, sind alle den Märtyrertod gestorben. Also von 12, 11. Also das ist schon, das spricht schon für sich, ja, das ist schon heftig. Und aber was sie gemacht haben, alle zusammen, Schätze im Himmel gesammelt, Reichtümer im Himmel gesammelt. Und das gefällt mir hier so auch an den Seligpreisungen, dass der Fokus auf den Himmel liegt. Also das haben wir ja in den verschiedenen Versen, wo es dann immer heißt, ne, ja, denn ihrer ist das Reich der Himmel in Vers 3 oder denn sie werden das Land erben, dann in Vers 5, also auch eine Verheißung für die Ewigkeit. Und ja, es geht noch weiter hier in Vers 10, naja, den Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das ist der richtige Fokus und den sollten wir mal einstellen in der Gemeinde. Und ich glaube, dann würden viele Sachen sehr nebensächlich werden. Und ich glaube, dann könnten wir uns so ganz und gar auf die Nachfolge Jesu konzentrieren und würden all die Sachen, die uns ablenken, die uns Ressourcen kosten, all die Sachen, die zu Streitigkeiten führen, all die Sachen, die vielleicht nur Stolz und irgendwie ein gewisses Ansehen hervorbringen und würden alle wegfallen, weil man denkt, das hat alles keinen Wert hier auf der Erde. Was wert ist es das, was wir im Himmel ansammeln an Reichtümern?
Ja, ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben jetzt diesen einen Abschnitt tatsächlich geschafft, den ersten Abschnitt des 5. Kapitels. Danach beginnt was Neues, nämlich über Salz und Licht. Und da dürft ihr ganz gespannt sein. Das ist das Nächste, was wir ansprechen werden. Wir stehen jetzt kurz vor der Passionswoche. Und all denjenigen, die vielleicht auch im Begriff sind, Verwandtenbesuche zu machen, ist alles natürlich in dem Rahmen des Lockdowns, aber das, was möglich ist. Falls ihr unterwegs sein solltet, wünschen wir euch eine bewahrte Reise. Kommt gut wieder zurück. Und jetzt möchte ich zum Abschluss gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass dein Wort Fleisch geworden ist in Jesus Christus und dass er uns diese wunderbare Bergpredigt mitgegeben hat. Danke, dass wir darin so viel erkennen dürfen, was auch jetzt wertvoll ist und was umzusetzen ist in unserem aktuellen Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du die Zuhörer segnest, einen jeden, Herr, du kennst ihn, du kennst sie, du weißt, was jetzt dran ist, du weißt, wo wir aufgerichtet werden müssen, wo wir den Blick erheben sollen auf dich, auf dein Werk. Du weißt, wo wir vielleicht auch ermahnt werden müssen, wo wir nochmal erkennen dürfen, die Veränderung tut jetzt Not. Danke, dass wir ganz ehrlich vor dir stehen dürfen, das ist so befreiend und dass wir auch die Dinge ansprechen dürfen, die uns unangenehm sind, für die wir uns schämen, Dinge, die uns hinunterziehen. Danke, dass du eine Hoffnung hast für uns und dass wir aus dieser Hoffnung nehmen dürfen und dass wir wissen dürfen, Herr, nichts ist dir zu groß, nichts ist dir zu klein. So geh du mit uns in diese Tage. In Jesu Namen. Amen.
Amen.